Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir haben heute ein allgemeines Thema, die Rolle der Chirurgie in der gastrointestinalen Onkologie. Herzlich willkommen, Thilo Hackert, Chef der Chirurgie im UKE in Hamburg. Wir arbeiten viel zusammen und ich möchte mich anfangs gleich mal dafür bedanken. Das wird auch unser Stichwort werden.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zusammen diesen Podcast zu machen. Und da Gastrogeplauder hört sich erstmal sehr unbefangen an und jetzt bin ich gespannt, was wir uns austauschen.
Genau, wir haben uns ja vorgenommen, wir reden über das Thema Organerhalt. Das ist ja in aller Munde. Von allen Seiten wird Organerhalt betrieben. Die Onkologie kommt in Patientensubgruppen mit speziellen Tumoren, mit Chemoimmuntherapien daher. Es gibt Konzepte an chirurgisch heiklen Stellen, Ösophagus und Rektum. Und rechts unten an eurer Wade nagt auch noch ein bisschen die Endoskopie und dehnt die Frühkarzinome ein bisschen aus. Jetzt mal ganz platt gefragt, was habt ihr denn für ein Gefühl, wo werdet ihr in 20 Jahren sein?
Naja, die Organerhalt-Diskussion ist natürlich spannend, ist für uns auch sehr aktuell. Die Chirurgie hat sich in den letzten Jahrzehnten ja massiv verändert, was das angeht. 1975 hieß es im Lehrbuch, Rektumkarzinom unter der Umschlagsfalte braucht sofort eine Extirpation. Da sind wir weit von weg. Wir haben natürlich gelernt, dass man einen Zentimeter Abstand mit dem Schnellschnitt zum Schließmuskel ausreichend machen kann, dass wir dann immer noch onkologisch radikal sind. Und da geht es natürlich weiter in der Richtung. Und wir wissen zum einen natürlich, dass unsere Operationen auch mal eine Morbidität haben. Gerade wenn wir über Ösophagus reden, wenn wir über Pankreas reden. Und wir wissen an vielen Stellen natürlich auch, dass mehr Chirurgie nicht immer bessere Onkologie heißt.
Das stimmt. Also ihr habt auch schon sozusagen radikalitätsmäßig abgerüstet, dass mehr Organ oder wichtiges Organ wie der Schließmuskel erhalten bleibt.
Ja, aber ohne Kompromisse. Also wir versuchen natürlich dann trotzdem alles mitzunehmen, dass es sauber ist. Und wir haben bei bestimmten Organen, Stichwort Pankreaskarzinom, jetzt nicht unbedingt abgerüstet. Aber wir haben zum Beispiel auch da gelernt, dass man den Magen erhalten kann, dass wir nicht zwei Drittel wegschneiden müssen, wie das ursprünglich mal war. Also wo es darum geht, Funktion, Lebensqualität vielleicht zu erhalten, ohne Kompromisse zu machen, da sind wir, glaube ich, sehr bereit und sehr interessiert, weniger zu operieren.
In der Endoskopie stellen wir ja plötzlich fest, dass die ganzen Leitlinien, was die Histologie betrifft oder auch der Abstand, wie du sagst, wahrscheinlich gar nicht so richtig waren. Also unsere Abstände sind ja manchmal 200 Mikrometer. Ist das sozusagen alte Evidenz, was jetzt diesen Punkt betrifft, oder?
Ja, ich glaube, das ist zum einen alte Evidenz und zum anderen auch der Gedanke, je mehr, desto besser. Das ist ja so ein bisschen vielleicht auch vergleichbar mit der Mammachirurgie, die sich ja auch massiv gewandelt hat. Und wir haben inzwischen natürlich auch jede Menge bessere Studien in der Chirurgie zu Sicherheitsabständen, zu Lymphknotenanzahl, die wir entfernen müssen, damit das radikal und ausreichend ist. Und da hat sich wirklich viel getan, was das angeht.
Das heißt, es wird natürlich der Patient auch vorbehandelt, oft bei fortgeschrittenen Tumoren. Also die Konzepte haben sich sehr aufdifferenziert.
Das kommt natürlich dazu, dass es multimodal sehr viel mehr geworden ist. Neoadjuvante Therapie bei vielen Entitäten, Ösophagus, Magen sowieso, beim Rektum zum Teil, wenn es eben gerade ums Sphinktererhalt geht, beim Pankreas, wenn die Gefäße involviert sind und so weiter. Und natürlich auch die Adjuvanz ist natürlich auch relevant, dass wir eben wissen, wenn wir jetzt irgendwo einen R1-Status beim Pankreas haben, die Adjuvanz ist eben doch noch das, was hilft. Und da sind wir eben im multimodalen Konzept jetzt sehr viel mehr unterwegs.
Und das Gefühl, dass eines Tages nur noch Chemoimmuntherapie betrieben wird, schreckt euch das?
Also das schreckt uns im Moment sicherlich nicht, denn ich glaube, bis es so weit kommt, dass mit Chemoimmuntherapie solide Tumore, gastrointestinale Tumore wirklich geheilt werden, da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Wir können es ergänzend, so wie ich es gerade gesagt habe, natürlich immer gut einbinden, aber eine rein medikamentöse Therapie des, jetzt sage ich wieder, Pankreaskarzinoms und danach ist der Tumor verschwunden, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das realistisch absehbar kommt.
Es ist ja auch, und das frage ich mich ab und zu, eine Frage, wie das eigentlich für die Patienten ist. wenn so ein Tumor scheinbar vollständig verschwindet, gehen wir jetzt mal zum Esophaguskarzinom, dann gibt es ja verschiedene Unsicherheiten. Erstens ist es notorisch ja schwierig zu sagen, da ist wirklich alles weg. Das kriegt ihr ja mit, wenn ihr die dann operiert, die Neoadjuvanten. Da gibt es ja Zahlen, wie viel dann tatsächlich noch Tumor haben, obwohl sie oberflächlich negativ sind. Und das Zweite, was schwer zu fassen ist, wie geht eigentlich der Patient damit um? Der sitzt hier im Pulverfass, das wird dann doppelt versiegelt. Geht dann auch das Pulver raus oder was passiert dann eigentlich?
Ja, gerade bei diesen Tumoren, die eben schwer von der Prognose sind, Ösophagus, Magen, Pankreas, ist die Situation für den Patienten natürlich immer mit einer Unsicherheit verbunden. Deswegen haben wir dann ja auch die regelhafte Nachsorge, wo wir gucken und wir sagen das dem Patienten auch ehrlich, wir sagen den Patienten, im Moment, Status jetzt, ist alles raus, Lymphknoten so und so viel befallen oder eben auch nicht, Resektionsstatus R0, dann ist die beste Situation, die wir im Moment für sie erreichen konnten. Aber natürlich hat der Patient sicher immer die Unsicherheit, das kommt wieder an Ort und Stelle oder in der Leber, in der Lunge, in den Knochen. Also insofern können wir nur chirurgisch die Radikalität so bieten, wie sie im Moment ist. Und alles Weitere wissen wir, glaube ich, alle nicht.
Es gibt ja auch noch viele Unsicherheiten in der präoperativen oder präprozeduralen Einstufung. Das erleben wir ja auch gemeinsam immer wieder, wenn man denkt, boah, was ist das jetzt? Das ist endoskopisch nicht abzutragen, dann ist es es doch. Oder es ist gut abzutragen und dann ist es doch tiefer. Das, glaube ich, behindert überhaupt Interventionalisten. Und dann muss man ja auch sagen, es ist nicht nur, wie du gesagt hast, die Operationstechnik schonender geworden oder durch den Erhalt von Strukturen gekennzeichnet, die wichtig sind für die Lebensqualität, sondern ihr habt ja auch Nachsorgeprogramme, dass die Patienten rasch aus dem Bett wiederkommen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, wie du sagst, da hat sich natürlich in der Betreuung, auch im stationären Aufenthalt, viel getan. Alles, was wir an großen Operationen machen, versuchen wir trotzdem schnell abzuwickeln, postoperativ. Das heißt, dass die Patienten früh mobilisiert werden, früh wieder essen dürfen. Nicht, wie ich das am Anfang noch gelernt habe, 7 Tage nach einer Wippeloperation nüchtern bleiben müssen, sondern dass das eben schnell wieder normale Aktivität, Nahrungsaufnahme möglichst gibt. Oberbegriff ist das ERAS-Programm, Enhanced Recovery After Surgery. Und wir versuchen natürlich all diese Punkte in diesem Programm, Drainagen früh ziehen, Magensonden früh rausziehen, bei allen Patienten umzusetzen. Klappt nicht bei jedem. Der eine ist schneller wieder fit als der andere, aber grundsätzlich das eben zu machen und natürlich die Patienten manchmal auch vorher fit zu machen. Pre-Rehabilitation ist natürlich da das aktuelle Wort, dass die Leute vorher nochmal mobilisiert werden, trainiert werden. Insbesondere, wenn sie neoadjuvant behandelt werden, bietet sich natürlich optimal an, dass sie in der Zeit auch Sportprogramme bekommen und Ähnliches. Und ich glaube, damit können wir auch nochmal eine Menge Morbidität verhindern, die Leute früher aus dem Krankenhaus lassen, sie vielleicht auch schneller in eine adjuvante Therapie zu bekommen, wenn sie das brauchen und damit insgesamt auch die Komplikationen zu senken.
Also die Zeit schrumpfen zu lassen und die Qualität, die Lebensqualität zu erhöhen letztlich.
Genau, und es ist auch inzwischen gut belegt, dass diese ERAS-Programme auch die chirurgischen Komplikationen reduzieren. Wenn man Drainagen ewig liegen lässt, wenn man Magensonden ewig liegen lässt, gibt es Infektionen von den Drainagen, es gibt Abszesse im Bauch, es gibt dann eben doch Delayed Gastric Emptying, dass eben der Magen noch nicht funktioniert und das kann man mit ERAS, und das ist inzwischen gut belegt, reduzieren.
Jetzt die ewig dumme Frage, bildet sich das auch ökonomisch ab? Das ist ja so ein kleines Heer von Leuten, die dann um den Patienten herum sein muss, bevor die eigentliche, in Anführungszeichen, Operation passiert.
Naja, das bildet sich leider ökonomisch nicht ab, weil das momentan nicht vergütet wird. Das heißt, das ist im Preis mit drin. Die DRG hat das nicht als Add-on, das kommt auch nicht in eine andere DRG. Das heißt, unsere ERAS-Nurses oder wer auch immer sich vorher, hinterher um die Leute kümmert, sind einfach Leistung der Klinik, die vorgehalten wird.
Was natürlich auch in der DRG-Systematik kaum zu erfassen ist.
Nein, das ist nicht zu erfassen. Das Einzige, wo sich's ökonomisch rechnen kann, ist, wenn die Patienten eben tatsächlich früher aus dem Krankenhaus kommen und dann der nächste Patient das Bett wieder belegen kann.
Verstehe. Dann noch eine andere Grundsatzfrage, Organerhalt, wer wird operiert, was wird sonst gemacht? Ich habe nie ganz verstanden, was ist eigentlich ein inoperabler Patient? Wie geht ihr da vor? Da gibt's ja komplizierte Scores und dies oder jenes. Oder fragt man einfach, kommen Sie 2 Stockwerke rauf und das reicht schon?
Genau, das ist ein sehr multifaktorielles Inoperabilitätsdefinition oder Kriterium, das kann funktionell inoperabel sein, dass der Patient einfach so viele Komorbiditäten hat, dass es nicht geht, gerade in der Ösophaguschirurgie. Wir müssen bei den Leuten eine gewisse Zeit eine Lungenventilation bei der Operation haben. Viele haben eine vorbestehende COPD, die halten das nicht gut aus. Das kann sein, dass es eine Leberschädigung ist, Leberzirrhose als Ausschlusskriterium. Und das ist natürlich dann sozusagen patientenseitig. Die anderen Sachen, die inoperabel sind, sind dann fortgeschrittene Befunde, wo wir an die Limitationen technisch kommen, wobei sich da auch viel getan hat. Also Gefäßinfiltrationen und Ähnliches sind heute eigentlich nur noch selten inoperabel. Sie müssen natürlich trotz allem dann auch onkologisch sinnvoll sein, wenn wir das machen, solche großen Eingriffe.
Und durch die Neoadjuvanz wird ja gehofft, dass das zumindest besser operabel wird. Mein Interesse war eher so an die funktionelle Inoperabilität. Gibt es da eigentlich gute Scores oder ist das nach wie vor, wie der Patient bei der Tür reinkommt und eine individuelle Entscheidung?
Ist praktisch tatsächlich, wie der Patient in die Tür reinkommt. Zum Beispiel Lungenchirurgie hier. Die Patienten müssen 3 Stockwerke laufen. Mhm. Wenn sie das schaffen, dann qualifizieren sie sich für eine große Lobektomie oder eben sogar auch Pneumektomie, natürlich in Kombination mit technischen Untersuchungen, FEV1 und Ähnliches. Aber der klinische Eindruck ist nach wie vor das Entscheidende.
Und auch das Gespräch. Es ist ja so, dass wir hatten das ja auch in früheren Podcasts mit Martin Herter zum Beispiel über die Aufklärung, dass eigentlich die Zeiten vorbei sind, wo man sagt, sie müssen operiert werden oder sie sind nicht operabel, sondern dass man wahrscheinlich heutzutage eher versucht, Risiken zu nennen und das gegeneinander abzuwägen. Auch das muss ja alles im Vorfeld erfolgen.
Naja, das ist auch eine Entwicklung, die, glaube ich, in der ganzen Medizin zu sehen ist. Die Patienten sind sicher mündiger geworden. Die sind auch besser informiert. Jeder Patient hat quasi vorher schon gegoogelt und sich informiert, vielleicht auch schon eine andere Meinung geholt. Und das ist nicht so, wie es vielleicht mal früher war. Man geht zum Arzt, der sagt, Sie müssen operiert werden. Der Patient sagt, danke, gerne morgen. Sondern es wird sehr viel abgewogen, auch lange Aufklärungsgespräche. Und der Patient entscheidet ganz einfach mit. Und es gibt immer wieder Grenzbefunde, wo wir sagen, wir können das machen. Aber Sie können sich auch natürlich anders entscheiden. Und wir haben auch immer wieder die Situation, dass jemand dann sagt, okay, jetzt bin ich gut informiert, aber ich entscheide mich bewusst dagegen, weil ich Angst vor doch Lebensqualitätseinschränkungen habe, weil ich vielleicht nicht 6 Wochen Reha-Behandlung noch haben möchte, sondern weil ich, wenn es doch vielleicht eine limitierte Zeit ist, um die es geht, die einfach genießen will.
Verstehe. Eine andere Frage, die ja immer wieder auftaucht und jetzt gibt's ja Erfahrungen, die lang genug sind, wie essentiell ist die Roboterchirurgie? Also wenn wir jetzt diese 3 Tumoren mal nehmen, Ösophagus, Rektum, im Luminal und Pankreas, da hat man ja von außen immer das Gefühl, da war ein riesen Marketingaufwand und es sind hier ein bisschen besser und da ein bisschen besser, der Chirurg hat mehr Spaß, aber was ist da im Moment unterm Strich an Vorteilen zu erhalten?
Ja, da hast du jetzt, glaube ich, die wichtigsten Punkte schon fast angesprochen. Das sind eigentlich 3 der wichtigsten Organe, die wir mit dem Roboter operieren können und auch operieren. Beim Ösophagus sehe ich ganz klar Vorteile. Wir operieren minimalinvasiv mit sehr viel Komfort, mit sehr guter Sicht in engen Höhlen und wir machen fast alle Ösophagus-Resektionen robotisch. Das gleiche gilt letztlich fürs Rektum. Auch da enges Becken, wenig Platz, wenig Übersicht. Wenn immer möglich, robotisch würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Beim Pankreas ist es so, lange Lernkurve, man braucht viel Zahlen dafür, um eine Whipple-Operation robotisch gut durchzuführen. Das wird sich in der Fläche nicht durchsetzen. Das ist was, was nicht schlechter ist als offen. Das ist jetzt auch gezeigt, auch randomisiert gezeigt. Ob es wirkliche Vorteile hat, gerade bei der Whipple-Operation, wissen wir im Moment noch nicht. Sind wir dran, dass jetzt auch mit onkologischem Outcome zu untersuchen. Aber es ist natürlich ein gewisser Druck. Patienten fragen danach, Patienten möchten die Operation. Und wenn es technisch machbar ist, bieten wir die auch gerne an. Aber Ösophagus und Rektum, würde ich ganz klar sagen, da ist es wirklich ein echter Vorteil.
Da gibt's ja Daten, dass es onkologisch nicht schlechter ist.
Ja.
Und zwar eigentlich ziemlich viele, ja. Mehr randomisierte Studien als sonst im Allgemeinen. Also offenbar gab's da schon gewisse Vorbehalte. Was ist denn messbar in der Lebensqualität?
In der Lebensqualität ist letzten Endes langfristig kein Unterschied. Da profitiert der Patient nicht vom Roboter. Kurzfristig gehen die Leute früher aus dem Krankenhaus. Wir haben in der Regel weniger Blutverlust. Wir wissen ja auch bei einigen Tumoren, dass Transfusion bei OP auch prognostischen Einfluss hat. Gerade kolorektal ist das ja auch nachgewiesen. Das heißt, da liegen die Vorteile, weniger Schmerzmittelbedarf meistens auch und eben in der Regel frühere normale Aktivität, also back to normal mit Essen, Trinken, Aufstehen aus dem Bett. Da liegen die Vorteile, wenn wir es offen vergleichen. Gegen die Laparoskopie vergleichen ist schwierig, hier wirklich einen Vorteil zu zeigen. Robotisch, laparoskopisch mit entsprechender Expertise im einen oder im anderen funktionell und für den Patienten wahrscheinlich gleichwertig.
Wird es denn eines Tages so sein, dass eine robotische Operation einfacher ist als der laparoskopische Vorgänger, muss man jetzt fast schon sagen?
Na, einfacher ist sie jetzt schon, weil wir natürlich viel bessere Instrumente haben. Wir können dreidimensional die Instrumente bewegen, die Kameras sind etwas besser. Das ist schon erstens bequemer und auch besser zu operieren. Deswegen ist es eigentlich so eine Art Laparoskopie 3.0. Der Roboter hat die gleichen Vorteile, ist bequemer und auch technisch sicherlich besser von den Freiheitsgraden, von der Präzision. Dass der Roboter die Laparoskopie komplett ersetzt, bei komplexen Operationen ja, bei der Cholezystektomie sicherlich nicht. Das ist nicht komplex, dass wir einen Roboter brauchen. Das wird weiterhin, denke ich, laparoskopisch gemacht werden. Hernienchirurgie, das ist nichts, wo sich der Roboter durchsetzen wird langfristig.
Also die große komplexe Tumorchirurgie, und du hast ja schon gesagt, vor allem in engen Räumen
genau,
hat es Vorteile.
Ist der Roboter klar vorteilhaft aus meiner Sicht gegen die Laparoskopie und gegenüber offen natürlich mit dem Vorteil des Minimalinvasiven.
Und man muss ja auch mal sagen, das hört sich ja so an, als sei eine ganze Reihe von kleinen Vorteilen. Und der ganz große Vorteil ist aber nicht zu beweisen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was wollen wir uns leisten, für welchen Vorteil? Aber das ist ja nicht mehr aufzuhalten, oder? Ist ja nicht zu denken, dass man sagt, so robotische Chirurgie wird jetzt eingestellt.
Nein, das ist nicht zu erwarten. Das ist nicht aufzuhalten. Das hat sich an vielen Stellen inzwischen auch in Deutschland durchgesetzt, eben gerade für die Indikationen, die ich gesagt hatte. Und das wird einfach so sein, wer das nicht anbietet, wird einfach einen Standortnachteil haben. Auch wenn es jetzt bewiesen vielleicht noch nicht so oder so viel besser ist, wo es tatsächlich zukünftig besser werden wird, auch gegenüber der offenen Chirurgie, ist ganz klar die Integration von Bildern, von Bilddaten in die Operation, also in den Monitor vom Roboter, dass wir eine 3D-Rekonstruktion vom CT in den Situs projizieren können, dass wir vielleicht auch mit KI Systeme bekommen, wo man gewarnt wird, wenn das nächste Gefäß kommt oder der Nerv kommt. Das ist sicherlich jetzt noch Zukunftsmusik, aber das kommt ohne Zweifel.
Also eine noch weiter verfeinerte Chirurgie, die dann irgendwann sich mal in einer niedrigeren Akutmorbidität niederschlägt, was ja jetzt schon so ist, wenn ich dich recht verstehe, woran noch weiter gearbeitet
ist
wird.
Ist zu erwarten, ja.
Wie ist denn das eigentlich in der Ausbildung? Jetzt muss ja eigentlich drei Sachen lernen. Ne? Ist der Umstieg von laparoskopisch auf robotisch wahrscheinlich nicht so dramatisch, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt robotisch flexibel endoskopieren müsste, mit den Stücken die Räder ersetzt werden, da müsste ich, glaube ich, schon noch üben.
Ja, das ist richtig. Also laparoskopisch auf robotisch ist eher nicht schwierig. Wer laparoskopisch Erfahrung hat, ist mit dem Roboter eher einfacher sogar unterwegs. Offen zu robotisch ist sicherlich eine relevante Lernkurve, wenn man nicht viel laparoskopische Erfahrung hat. Das Gute beim Roboter ist, man kann sehr viel trainieren. Es gibt Simulatorprogramme, wo man erstmal alle möglichen Übungen machen kann. Dann kann man natürlich an Silikonmodellen üben, man kann an Kadavern üben. Man kann im Prinzip jeden Schritt der Operation erstmal trocken üben, bevor man an den Patienten geht. Also das ist der große Vorteil, was in der offenen Chirurgie so es nie gegeben hat. Dafür stand natürlich in der offenen Chirurgie immer jemand gegenüber, der es konnte, der sofort eingreifen konnte. Das ist beim Roboter natürlich auch potenziell möglich, aber es ist natürlich nicht so einfach wie am offenen Bauch.
Und ist es denn wirklich so, dass die robotischen Virtuosen dann nicht mehr offen operieren können? Das ist ja immer so das Horrorszenario, was verbreitet wird.
Das ist im Moment noch nicht so, weil alle, die jetzt robotisch virtuos sind, erstmal offen angefangen haben. Das heißt, die sind alle noch offen ausgebildet. Wenn in Zukunft aber tatsächlich Kliniken gewisse Eingriffe quasi nur noch robotisch anbieten, zum Beispiel den Ösophagus, dann sehe ich tatsächlich ein Ausbildungsproblem in 20 Jahren, weil die Generation dann nicht mehr die offene chirurgische Erfahrung haben könnte, in dem Moment, wo es ein relevantes Problem gibt und offen weitergemacht werden muss, ist das unter Umständen dann irgendwann schwierig, wenn es in der Ausbildung nicht mehr geboten wird.
Da muss es dann den offenen Notarzt geben, der dann...
Da muss man hoffen, dass es noch irgendjemand in der Klinik gibt, der es kann.
Gut, zum Schluss vielleicht noch zwei Organgebiete. Eines bearbeiten wir ja gemeinsam, Ösophaguskarzinom. Da haben sich jetzt die Richtlinien oder die Grenzen ein bisschen erweitert, Richtlinien noch nicht. Wir haben ja zusammen oder vor allem das von euch ausgegangen, dieses Konzept zu entwickeln, den Primärtumor endoskopisch zu resizieren und dann ein selektives Lymphknotensampling zu nehmen. Das wird ja fast philosophisch, das ist ja eine super enge Chirurgie. Das ist eine endoskopische Chirurgie mit einem Abstand von einem Millimeter, wenn es hochkommt. In die Tiefe auch mal, kennen wir ja, 100 Mikrometer oder 50, wo man sagt, ist das noch R0? Und dann eine Anzahl von Lymphknoten. Und dann gibt es natürlich noch die Onkologie im Hintergrund. Und jetzt denken wir darüber nach, kann man neoadjuvant und dann, wo rat an die Endoskopiker, wo werden wir uns denn mal den Kopf anschlagen?
Na, ich glaube, im Moment haben wir da ein sehr gutes gemeinsames Konzept. Lokal radikal abtragen, endoskopisch. Wir nehmen die Lymphknoten raus, gucken, ob da was drin ist. Dann entscheiden, ist das ausreichend oder nicht. Das komplett nur noch, ich sag mal, neoadjuvant oder voll neoadjuvant zu behandeln und abzuwarten, in ausgewählten Fällen sicherlich auch mal berechtigt, insbesondere kranke Patienten, Komorbiditäten. Aber ich glaube, den Kopf einschlagen werden wir uns da jetzt in Zukunft nicht, weil wir ja auch im Boot sind zu sagen, wir machen es onkologisch, von außen chirurgische Lymphknoten, von innen radikal den Tumor und die Patienten ja auch entsprechend engmaschig angucken.
Also ist das eigentlich nur eine Fortsetzung des immer minimaleren Entfernungskonzepts,
das was ist wir eine, vorher angesprochen haben? Genau, das ist im Prinzip eine Fortsetzung einmal davon und natürlich auch von Organerhalt, wenn es möglich ist.
Gut, also wir werden sehen, wo da die Grenzen sind. Irgendwann gibt's auch Rückschläge mal, wahrscheinlich. Kann immer noch hoffen, dass das nicht beim ersten Fall passiert, weil dann das auch
wird. Ja, ich glaube, wir müssen zusammen versuchen, auch diese Grenzen zu testen und dann eben zu sehen, stopp, jetzt eben vielleicht doch nicht weiter oder das ist ein Konzept, was sich bewährt hat und was wir machen können.
Ja, es handelt sich ja um Onkologie und da ist die onkologische Sicherheit natürlich
erste Priorität.
Ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt. Am Schluss noch dein Leib- und Magenthema, Pankreaskarzinom. Das ist ja eine schwierige Geschichte. Auch da hat sich die Operationstechnik verbessert. Auf was würdest du setzen? Wo könnte es mal einen Durchbruch geben? Oder sind es viele kleine Schritte? Wenn man zurückschaut, wie ich jung war, hat ein Patient mit Pankreaskarzinom ja meistens die 6-Monats-Grenze nicht überlebt. Das ist ja jetzt nicht mehr so.
Nee, da hat sich schon relativ viel getan, auch wenn die Prognose natürlich immer noch schlecht ist, aber da war zum Beispiel der Gamechanger die adjuvante Chemotherapie zur Operation dazu. Operativ sind wir, glaube ich, beim Pankreaskarzinom inzwischen fast an der Grenze, was Radikalität und Indikationen angeht. Wir können sehr viel operieren, was wir früher noch nicht operiert haben. Laufen Studien zur Oligometastasenchirurgie beim Pankreaskarzinom, wo wir auch dann natürlich onkologisch ausweiten. Ich glaube, der entscheidende Punkt beim Pankreaskarzinom wird sein, dass wir irgendwann finden, welcher Patient auf welche Chemotherapie anspricht. Mit einer Tumorsignatur oder mit doch irgendwelchen Mutationen, die sich irgendwann noch finden. Karas ist in Arbeit, aber ist natürlich enorm schwierig, dass wir dann auch hier mal Richtung zielgerichtete Therapie gehen und nicht wie heute jeder pauschal entweder Folfirinox oder Gemcitabin Paclitaxel bekommt, sondern wir eben zumindest wissen, diese Gruppe Patienten spricht auf platinhaltig an, diese Gruppe Patienten auf gemcitabinehaltig, dass zumindest das mal klar ist und idealerweise natürlich vielleicht auch mal die Mutationen noch besser angehen können. Aber da liegt der Ball, glaube ich, wirklich im Feld der Onkologie.
Mir fallen immer wieder Fragen ein. Eine ist ja zum Beispiel, was auch für uns Endoskopiker gilt, wenn die Resektionen ausgedehnt werden, Patient in Narkose, was richten wir da eigentlich an? Und gerade beim Pankreas in diesen engen Räumen, wie viel Tumor wird denn da eigentlich in Umlauf gebracht? Weiß man das? Ihr habt ja in Heidelberg damals so eine Studie versucht, glaube ich.
Genau, wir haben eine Studie gemacht, wo wir während der Operation Chemotherapie gegeben haben, also am Abend vorher begonnen, bis einen Tag später gemacht. Wir haben da leider erst 10 Patienten ausgewertet. Ich kann da auch noch keine endgültigen Ergebnisse sagen. Wir haben aber zumindest gesehen, dass die chirurgischen Komplikationen durch Chemotherapie nicht stärker werden. Also, dass wir trotzdem sicher operieren können. Was die zirkulierenden Tumorzellen angeht, ist das aber im Moment noch in der Auswertung. Und ob das prognostisch eine Rolle spielt, ist eine andere Sache. Natürlich haben wir zirkulierende Tumorzellen in dem Moment, wo wir manipulieren. Über die Pfortader ist das zu messen, ist auch ganz klar nachgewiesen. Ob das prognostisch relevant ist, wissen wir bis heute nicht so wirklich. Die Zellen müssen sich nicht unbedingt in der Leber dann irgendwo vital ansetzen. Aber das ist sicherlich auch noch was, was interessant ist. Und was wir langfristig für die Patienten manchmal oder mittelfristig anrichten, wenn wir radikal operieren, nehmen wir natürlich die Nerven weg an den Gefäßen, Mesenterialgefäßen. Mhm. Und relativ häufig ist zum einen dann mal ein bisschen eine Lymphfistel hinterher vorhanden, die auch mal hartnäckig sein kann. Und Durchfall ist was, was viele Patienten zumindest mal 4 Wochen, 6 Wochen nach der OP haben, was wir in den Griff kriegen, natürlich mit entsprechender Therapie. Aber wo wir ganz klar den Zusammenhang zwischen radikaler Chirurgie und diesen Nebenwirkungen sehen, die natürlich erstmal die Lebensqualität einschränken für eine gewisse Zeit.
Ja gut, das war jetzt eine schöne Tour d'Horizon. Ich glaube, wir können mitnehmen, die Chirurgie wird immer feiner, differenzierter. Sie ist umgeben von Chemotherapie, vielleicht sogar als Chemoschutz bei der OP eines Tages. Mhm. Das weiß man nicht. Es gibt Programme, um die Patienten wieder auf die Beine zu bringen. Und es gibt minimalinvasive Verfahren, also so richtig Sorgen muss man sich um die Chirurgie ja nicht machen.
Nee, glaube ich im Moment auch nicht.
Ja, vielen Dank, Timo.
Ja, gerne.
Wir kommen sicher
auch für
mit
die Einladung.
Sicher mit dem ein oder anderen Thema wieder zurück. Spannend, weil die Schnittstellen zur Endoskopie ja eher zunehmen.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass wir uns da weiterhin so interdisziplinär vernetzen und das zusammen angehen, was in Zukunft da noch kommt.
Wunderbares Schlusswort. Nochmal herzlichen Dank. Ihnen danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.